Ich bin Gerhard Lemke und hier nehme ich dich mit auf eine ziemlich persönliche Reise für den Start in das letzte Lebensdrittel. Die 6 vor dem Lebensalter steht am 30. April 26 auch bei mir davor. Geht dir das auch so oder erging es dir vielleicht schon so? Bist du da schon drüber? Dann bist du hier auch richtig, denn irgendwo und nirgendwo wird dir authentisch, kompakt und kompetent mehr geholfen als in diesem Podcast. Herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge bei Xchange. Ja, ein Podcast, der nicht jede Woche, geschweige denn jeden Monat etwas macht und entgegen jeglicher, sag ich mal, Marketing-Sprechlogik eben immer nur dann etwas publiziert, wenn der Autor und damit der Host, und das bin ich der Alleinige hier, der Gerald, etwas zu sagen hat oder ihn etwas beschäftigt oder er über etwas nachdenkt, was vielleicht nicht so schnell eine Antwort bringt. Und das zu teilen mit der Öffentlichkeit tue ich ja deshalb hier in diesem Podcast, weil es nun mal um meine Generation geht, alles was um die 66er Jahre geboren ist und was um die 60 Jahre plus minus ein paar Jahre ist, zwischen 55 und 65 soll hier meine Zielgruppe sein, die ich hier besonders anspreche. Und ich möchte dieses Mal ein Thema in dieser Folge aufgreifen, das mich doch in den letzten Tagen und Wochen doch sehr berührt hat. Zutiefst berührt hat, muss ich dazu sagen. Es gab durchaus einen konkreten Anlass, den ich jetzt in den letzten 2 Tagen erlebt habe, in den letzten 3 Tagen muss man schon beinahe sagen. Einer meiner guten Freunde, ohne Namen zu nennen, das spielt jetzt hier wirklich keine Rolle, ist exakt in meinem Jahrgang im Dezember verstorben und einer meiner, ich würde jetzt nicht sagen liebsten und engsten und längsten Freunde, wir kannten uns eigentlich erst seit 5-6 Jahren ungefähr, aber uns hat etwas verbunden, von dem ich nachdachte schon seit seinem Tod im Dezember, als auch natürlich jetzt in den letzten Tagen, weil in den letzten Tagen war seine sogenannte Lebensfeier. Die Familie hat eine Lebensfeier statt eine Totenfeier gemacht, die eine fantastische war. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war einfach unglaublich fantastisch aufgezogen, ohne Pathos, ohne Drama. Einfach den Menschen mit seinen Eigenarten und seinen positivsten Charakterzügen gefeiert, in Erinnerung gerufen. Ja, und ich habe viele, viele Menschen dort kennengelernt, die aus seinem engeren Kreis, wohl aber erweiterten Kreis, dabei waren. Es waren, glaube ich, irgendwie, ich habe nicht gezählt, 90 oder 100 Leute dabei. Und ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Einige von denen kannte ich natürlich auch. Andere habe ich erst dort kennengelernt und was uns doch die meisten miteinander verband, war das Thema einer Seelenverwandtschaft. Das ist das Thema. Seelenverwandtschaft ist ja das Thema. Und konnte mir keiner so richtig erklären, was das eigentlich bedeutet. Was ist eine Seelenverwandtschaft? Keiner konnte mir das definieren, was eigentlich so eine Seelenverwandtschaft ist. Jeder hat irgendwie benutzt dieses Wort oder diese Wortkombination, um etwas zu beschreiben, was eine engere Beziehung symbolisieren soll. Aber was bedeutet das eigentlich? Etwas, dass also zwei immaterielle, sag ich mal, nicht anfassbare, sichtbare, messbare Gegenstände eine Verwandtschaft bilden, obwohl man in keinem verwandtschaftlich-familiären Verhältnis sich befindet. Also ist es vielleicht tatsächlich doch so etwas wie ein familiäres Verhältnis oder hat es vielleicht etwas mit zutiefster Liebe oder einer zutiefsten Zuneigung zu tun? Fragen über Fragen, mit denen ich mich in den letzten Tagen schon, auch in Vorbereitung auf dieses Wochenende schon beschäftigt habe, und in der Recherche komme ich halt kam ich nicht so sehr weiter. Ich kam nicht so sehr weiter, wie das mit verstorbenen Menschen ist, weil die Forschung sagt, naja, bei verstorbenen Menschen ist das eigentlich eine klare Nummer, weil es mag eine Seelenverwandtschaft sein, aber sobald also ein Mensch dann auch, wie hier in diesem Fall, unerwartet abstirbt, ist es ein unwiderrufbares Ereignis. Das kann man sich herbeiwünschen, aber es gibt keine dieser beiden Seiten, dieser beiden Seelenverwandten, ne? Seitens des Verstorbenen, seitens des Hinterbliebenen, der in irgendeiner Art und Weise das rückgängig machen könnte. Also es ist dann so ein ganz klarer Cut, den man zu akzeptieren hat. Und das macht es hart, das macht es die Tage und die Wochen und die Monate danach hart. Und immer wieder kommt natürlich dann der, kommen natürlich Gedanken und gemeinsame Erlebnisse natürlich immer wieder in den Kopf, die man mit dieser Person gemacht hat. Wie ist es aber beispielsweise jetzt bei, wenn jetzt nicht der Tod kommt, weil da ist die Forschung deutlich tiefer und viel breiter und auch älter. Sie setzt nämlich schon in der Antike an. Bevor wir da vielleicht einsteigen und die wichtigen Fragen, wie kann eigentlich eine Seelenverwandtschaft definiert werden, wie entsteht sie überhaupt und was bedeutet das eigentlich und kann eine Seelenverwandtschaft auch nach einer Trennung, einer tödlichen Trennung oder einer, sag ich mal, bewusst herbeigeführten Trennung zwischen zwei Menschen weiterleben? Kann die Seele, bleibt etwas über nach dieser Trennung? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen, die mir keiner beantworten konnte in den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Tagen und Wochen geführt habe. Das hinterlässt ein Loch in mir und ich bin ein Mensch, der natürlich, klar, auch hin und wieder mal oberflächlich ist, aber vor allem dafür bekannt ist, dass er die Tiefe liebt, die Tiefe sucht. Das heißt nicht die tiefste wissenschaftliche Erklärung, das stimmt nicht, aber der, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um mit unvorhergesehenen wie vorhergesehenen Dingen umgehen zu können, sich nun mal auch mit den tieferen Themen beschäftigt, die uns Menschen ausmachen. Ja, und wenn man jetzt mal so beginnt, so was ist eigentlich eine Seelenverwandtschaft, wird das häufig so mit mehreren Attributen beschrieben, ne? Also die Forschung, wenn ich das mal zusammentrage, benennt im Grunde so vier zentrale Erkennungszeichen, die so eine echte Seelenverwandtschaft ausmachen. Das ist so der erste Punkt. Das ist so eine sofortige Vertrautheit, häufig auch mit körperlichen Anteilen verbunden. Ich kann mich an die zwei Personen, die das betrifft, betroffen hat, auch durchaus so sagen, als ich den Verstorbenen traf und er mir anfasste und wir uns umarmten und dann er mir so auf die Schulter und den Arm packte und sagte, hey, du trainierst auch so ein bisschen und so weiter. Ja, ich mache so ein bisschen Sport und spürt jemand ein anderer, der auch Sport macht, der weiß, dass sich das halt eben nicht nur Haut und Knochen anfühlt, sondern dass da auch noch ein bisschen mehr ist, war das sofort ein körperlicher Anteil. Und oft funkt es dann bei so einem Berühren, beim Kennenlernen oft sofort, das ist auch mir passiert, was so eine biologische Ebene hat. Forscher haben nämlich beispielsweise eine interessante Forschung gemacht. Die haben Menschen T-Shirts tragen lassen über mehrere Tage in einem Raum belassen, ohne Körperreinigung und haben das dann diese chemischen Fingerabdrücke, die dann durch die Schweiß und ähnlichen Ausdünstungen dann in den T-Shirts dann tatsächlich messbar wurden, also diese chemischen Fingerabdrücke des Körpergeruchs bei solchen sogenannten Freundespaaren dann gemessen und sie haben festgestellt, dass diese bei Freundespaaren, also die, die sich dann sympathisch fanden, die eine sofortige Vertrautheit, vielleicht sogar auch körperliche Berührung hatten, deutlich ähnlicher sind als bei allen anderen, die zufällig zusammengewürfelt wurden, zwischen den Fremden beispielsweise. Also der Körper scheint wohl offenbar dann also schon zu erkennen, noch bevor der Kopf das überhaupt begreift. Dann gibt es zweitens, das sind geteilte Werte, das kennen wir alle. Hierbei geht es ja nicht nur um die oberflächlichen Dinge, wie schon von mir gesagt, sondern wirklich um beispielsweise den gleichen Musikgeschmack oder gemeinsame Hobbys oder gemeinsame fundamentale Überzeugung. Und zeichnet eine Seelenverwandtschaft sich auch durch dieselben Antworten auf Fragen, auf die, was im Leben wirklich wichtig ist. Das sind Grundwerte, anders als nur bloße Vorlieben. Vorlieben sind oberflächliche Geschichten, Grundwerte sind nicht verhandelbar. Wenn also ein bestimmtes Verhalten von beiden Personen, also ein bestimmtes Verhalten einer dritten Person, für nicht gut behandelt wird und beide sind sich darüber einig, dann ist das so ein geteilter Wert beispielsweise, ob dieser nun ein positiver oder ein negativer entsprechend ist. Und drittens sind es dann natürlich im Laufe des Zusammenlebens, Zusammenwährens, Zusammenbleibens natürlich auch tiefe gemeinsame Erfahrungen. Ich meine wirklich tiefe gemeinsame Erfahrungen. Gleich zwei Wörter, die wichtig sind, tief und gemeinsam. Denn so eine Seelenverbindung kann schon auch, oder entsteht halt selten in, ja, wie soll man sagen, unbeschwerten Schönwetterzeiten. Ne? Der eigentliche Klebstoff, aus dem, der aus, sag ich mal, nur bloßer, oberflächlicher Sympathie so eine tiefe Verwandtschaft macht, sind in der Tat gemeinsam durchstandene Erfahrungen. Ich sage immer irgendwie so, wenn einer jemand von mir etwas will, näher kommen will, sage ich mir selber oder manchmal auch dem anderen, ich sage, warum sollten wir jetzt gemeinsam mehr als eine bloße Sympathie füreinander pflegen, wenn wir noch nie etwas gemeinsam durchstanden haben? Und das war immer so ein Satz von mir, den ich für mich so selbst herausgearbeitet habe und auch so weitergegeben habe. Und die Forschung sagt auch ganz klar, dass solche durchgestandenen Erfahrungen, das können Krisen sein, das können aber auch gemeinsame Aufbrüche oder eben auch schwere Phasen im Leben sein. Was mich sehr überrascht hat, das war, weil ich das so noch mir noch nicht so wirklich richtig bewusst war, ist, dass so eine weitere Säule, die sich bei allen sogenannten Seelenverwandtschaften in der Definition in der Wissenschaft wiedergeben, ein verändertes Selbstbild sein kann. Das ist nämlich oder wird in der Wissenschaft häufig als das ehrlichste Zeichen genannt, dass die Beziehung die eigene Identität maßgeblich geprägt hat. Also dass die Beziehung die eigene Identität maßgeblich geprägt hat. Ist das dann auch immer so? Also lass uns mal da mal schauen, ob in unserem, sag ich mal, gesetzteren Alter tatsächlich es so ist, dass die Menschen, die uns eine Weile begleitet haben, auch in der Tat uns maßgeblich geprägt hat. Ich glaube, dass wir Menschen, die wir doch so häufig in der Oberflächlichkeit unseres Alltages zu wenig nachdenken und zu wenig Tiefe zu lassen, meinen, dass uns Menschen prägen. Aber, das mag sein, es ist aber auf keinen Fall eine Seelenverwandtschaft. Und wenn es dann schwerfällt, allein diese Frage zu beantworten, also hat dann diese Beziehung auch meine Identität geprägt? Dass es so schwer ist zu beantworten, wenn man denn ohne diesen anderen Menschen überhaupt sein könnte oder war, dann scheinen die Seelen in der Tat tief ineinander verwoben zu sein. Dass sich da also die Selbstbilder der zwei Beteiligten, ich rede jetzt einfach mal in einer freundschaftlichen Konstruktion einer Beziehung, wie auch immer, dass also diese Selbstbilder der Beteiligten im engen in so engen Beziehungen über Jahre so stark verflechten können, konnte in den psychologischen Studien sogar messbar nachgewiesen werden. Es konnte also gemessen werden, dass sich bestimmte Verhaltensaktivitäten, die in der Beziehung erworben werden und damit institutionalisiert und personalisiert wurden, dann selbst nach einer Trennung, sowohl nach Tod als auch nach einer partnerschaftlichen Trennung, dann beibehalten werden konnten. Das gibt schon einen ganz klaren Ausblick darauf, auf meine letzte Frage, die ich beantworten möchte, ganz am Ende, ob denn eine Seelenverwandtschaft getrennt werden kann. Nochmal dieser letzte Punkt, weil ich den so interessant finde mit dieser Identität, denn wenn eine Seelenverwandtschaft unser Selbstbild vor allem dadurch verändert, dass sich die Identitäten der beteiligten Person über die Jahre tief miteinander verflechten, wie kann man sowas dann erklären? Und ist das immer so? Auch dazu gibt es eine Forschung. Ich habe eine Erika Slotter gefunden, eine Forscherin, die mit ihrem Team an der Northwestern University diesen Prozess messbar nachweisen konnte. Sie stellte nämlich fest, dass durch das intensive Teilen von Orten, beispielsweise von Ritualen, von Gewohnheiten wie jeden Morgen, jeden Abend schreiben, guten Morgen, guten Abend, Gute Nacht. Und Erinnerungen, die man gemeinsam pflegte, diese Selbstbilder so sehr miteinander verschmolzen sind, dass ein Stück der eigenen Identität irgendwann nur noch innerhalb dieser Verbindung existiert. Ich stelle mir das irgendwie so physisch bildlich so ein bisschen vor, ja? Also, dass ich irgendwie sage, okay, ich bin jetzt so 100% Fleisch, Mensch, also Fleisch, Blut, Knochen, Gewebe, Muskel, bla und so weiter. Und dass ein Stück von jedem irgendwie ein Stück der Identität meiner Menschen ist, mit denen ich lebe, mit denen ich arbeite, mit denen ich vermeintlich eine Seelenverwandtschaft pflege, oberflächlich wie auch in der Tiefe. Dass irgendwann nur noch innerhalb einer, ja, dass da in einem Stück diese Seelenverwandtschaft weiter und damit diese Verbindung weiter existiert. Auch da ein klarer Hinweis aus der Forschung, wie das Ende aussehen muss. Der andere Mensch wird nämlich regelrecht zu einem Teil des eigenen Selbst. Und ein ehrliches und messbares Indiz für diese Veränderung ist es, wenn es jemandem schwerfällt, diese Frage zu beantworten, wer sie denn ohne diesem anderen Menschen überhaupt wäre. Exakt diese Frage habe ich mir in den letzten Tagen gestellt. Was wäre ich ohne diese Menschen, die gegangen sind von mir, die nicht gehen wollten, die gehen mussten offensichtlich? Das fällt mir schwer. Tja, so ist es. Und mich hat natürlich interessiert, wie kann man damit dann umgehen? Dazu gleich mehr. Und besonders deutlich und deutlich wird so eine tiefe Verflechtung des Selbstbildes ironischerweise immer dann, wenn so eine Seelenverwandtschaft nämlich zerbricht. Und zwar immer nur dann, manchmal ist sie während gar nicht so sehr messbar und so sehr gelebt. Von der Forschung, von Slotter Studien zeigen auch, dass nach dem Ende einer solchen Verbindung die Klarheit über die eigene Person drastisch sinkt. Auch das wurde tatsächlich gemessen. Das heißt, diese aufflammende Unklarheit darüber, wer man eigentlich nun ist, sagt die seelische Belastung sogar stärker voraus als alles andere. Das ist Schmerz. Und das ist der Grund, warum wir nach Verlusten, menschlichen Verlusten, die eng an uns gewachsen sind, mit uns gewachsen sind, gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse geteilt haben, dass dieser Schmerz aus einem Verlust resultiert, also nicht nur aus diesem bloßen Vermissen, sondern aus der schmerzhaften Erfahrung, dass ein Stück der eigenen Seele verschwunden ist und ein Teil der Antwort auf die Frage, wer bin ich, an genau diesem Menschen geknüpft war. Und was habe ich mir die Frage gestellt, auch gerade heute, was ist das eigentlich? Ne? Also die Frage, wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin. Ich meine, ich bin jetzt im runden Geburtstag mit einem 66er Jahrgang. Wer bin ich? Ich muss doch wissen, wer ich bin. Und ich erlebe da selbst, wo ich so menschlich gewachsen bin und unfassbar beruflichen Erfolge, viele Erfolge gefeiert habe und glaublich einen riesigen Bekanntenkreis, einen unfassbaren Seelenfreundeskreis habe, kann ich nicht sagen, wer bin ich eigentlich. Weil die Antwort an Menschen gebunden ist, die nicht mehr da sind. Und diese Veränderung, dieses Selbstbild scheint jedenfalls nach der Forschung prägend zu sein. Denn die Prägung, die durch diese Seelenverwandtschaften entstanden sind, lässt sich nicht mehr trennen. Wieder eine Antwort auf das, was am Ende kommen muss. Kann man nicht mehr trennen. Das Stück der eigenen Seele, das in dieser Beziehung geformt wurde, bleibt bestehen und die geteilten Werte und Erfahrungen prägen die eigene Identität nachhaltig weiter. Das muss man wohl anerkennen, dass es so ist und dass es so war und dass es so ist und vor allem, dass es wohl so bleiben wird. Ja, und deswegen ist die Trennung von so einer Seelenverwandtschaft oft deshalb so schwer zu verarbeiten oder viel schwerer zu verarbeiten als ein Tod, wie ich eingangs sagte, der einfach zack kommt, Aber in dem Tod handelt es sich einfach um eine, Wissenschaft spricht davon, einem mehrdeutigen Verlust. Den Begriff muss man natürlich erstmal kurz erläutern. Ein Verlust, der eben nicht nur eindeutig, sondern mehrdeutig auf verschiedenen Ebenen ist. Diese Bezeichnung hat die Forscherin, die Pauline Boss, beschrieben als den schmerzhaftesten Zustand, dass die andere Person zwar noch lebt, aber theoretisch erreichbar wäre, aber dennoch aus dem eigenen Leben verschwunden ist. Es führt zu einem zermürbenden Pendeln zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bei einer Trennung von einer Seelenverwandtschaft, während das bei einem Tod, um das nochmal klarzustellen, dann eigentlich viel klarer ist. Denn wenn der Tod nochmal eine, wenn es nochmal klarer wird, wenn der Tod also eine unumstößliche Eindeutigkeit innehat, fehlt bei einer Trennung genau dieser klare Schlusspunkt, an dem etwas endgültig wird. Und das macht Hoffnung, und das lässt einen zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit pendeln und kann einen wahnsinnig machen. Ich glaube, jeder, der so etwas schon mal erlebt hat in seinem Leben, und in meinem Alter, glaube ich, haben das schon ganz viele Menschen schon mal erlebt, finden hier ihre Erklärung. Ja, und die tiefe Trauer, der Verlust einer Seelenverwandtschaft beim Tod, ist zwar gesellschaftlich nicht so richtig anerkannt, da fehlen einfach feste Rollen. Aber die Trennung bietet weder eine Eindeutigkeit noch irgendein abschließendes Ritual. Und aufgrund dieser fehlenden Klarheit hält der Schmerz bei einer Trennung paradoxerweise oft länger an als bei dem Tod. Ich beobachte genau das. Wo der Verlust von außen betrachtet vielleicht weniger dramatisch wirkt als ein Todesfall. Und noch ein wesentlicher Unterschied, den muss man nochmal herausarbeiten ein bisschen, liegt darin, wie man mit der Verbindung weiter umgehen möchte. Beim Tod muss die Bindung nicht zwingend losgelassen werden. Die Forschung zeigt, dass eine fortdauernde innere Bindung an den Verstorbenen, bei der man beispielsweise in Gedanken seinen Rat einholt, extrem tröstlich sein kann und die Seelen in einer veränderten Form verbunden bleiben. Und das ist das, was ich an diesem Wochenende bei der Lebensfeier eines verstorbenen Freundes erlebte. Dass manche sich wieder den Rat von ihm eingeholt haben. Dass sie sagen, naja, es ist jetzt heute nach einem Jahr schon etwas anders, aber es hat eine veränderte Form. Bei einer Trennung muss man diese fehlende Endgültigkeit stattdessen aktiv selbst herstellen, denn die wird ja von niemandem vorgegeben. Nicht vom Schicksal, nicht vom Tod, nicht von einem Unfall, nicht durch eine Krankheit. Es erfordert harte, aktive Schritte, so sagt die Forschung, wie einen konsequenten Kontaktstopp, weil eben nicht jede neue Nachricht die Wunde wieder aufreißen soll. Das kenne ich auch. Es gelingt nicht. Es ist menschlich, dass es nicht gelingt. Vielleicht ist es auch nicht das Alleinige, was gelingt. Bin da jetzt nicht so hart und konsequent immer. Aber vielleicht muss man sich eigene Abschiedsrituale schaffen. Etwas wie das Schreiben eines Briefes beispielsweise an sich selbst, der nie abgeschickt wird. Oder den bewussten alleinigen Besuch eines gemeinsamen Ortes mit diesem Menschen. Das hatte ich auch schon. Um dieses Beziehungsende greifbarer zu machen. Geht dahin, wo es weh tut. Man schreibt das auf, was weh tut. Man geht dorthin, was richtig tut. Bah. Jetzt sind wir Menschen natürlich Wesen, die den Schmerz vermeiden. Wir mögen den Schmerz nicht. Und dennoch ist er wohl notwendig. Und die Frage, die ich eingangs stellte, die mich auch beschäftigt bei diesem Thema, ob sich so eine Seelenverwandtschaft tatsächlich durch eine Trennung vollständig auflösen lässt. Also wenn ich so viel Schmerz empfinde nach dem Tod, dem Verlassen eines Menschen, kann ich sowas auflösen? Kann ich das sagen, unsere Seelen trennen sich jetzt? Oder kann ich etwas herbeiführen durch ein Verhalten, durch ein Denken, durch ein Mindset, dass sich die Seelen vollständig auflösen können? Die Forschung sagt da ja und nein. Sie sagt auch, beide Aspekte sind für den weiteren Lebensweg wichtig. Jetzt wird spannend. Ja, denn, sagt die Forschung, die gelebte Verbindung kann enden, denn die tatsächliche aktive Beziehung im Alltag kann durch eine Trennung zerbrechen. Da die andere Person aber noch lebt, handelt es sich, wie bereits in unserem oder in meinen Vorworten erwähnt, um einen mehrdeutigen Verlust, der kein natürliches Ende hat. Das heißt, die emotionale und psychische Trennung muss daher aktiv selbst herbeigeführt werden, so wie beim Tod, etwa durch einen konsequenten Kontaktstopp und persönliche Abschlussrituale. Beispiel Schreiben eines Briefs, der nie abgeschickt wird, Besuchen eines gemeinsamen Ortes, Ausüben eines gemeinsamen Rituales. Alles mit dem Ziel, um einen klaren Schlusspunkt zu setzen. Die Forschung sagt aber auch, nee, geht nicht. Denn die innere Prägung lässt sich nicht trennen. Das habe ich schon rausgearbeitet. Das heißt, so auf psychologischer und seelischer Ebene bleibt die Verwandtschaft immer im weiteren Leben bestehen, wenn auch in einer veränderten Form. In der Psychologie, und ich bin gerne Hobbypsychologe, ich höre gerne der Psychologie zu, also nicht der populären Psychologie, so in 3 Schritten zum Mega-Erfolg, in 2 Schritten zu Millionen und mit dem richtigen Mindset erfolgreich im Business werden, das interessiert mich nicht die Bohne. Aber in der, sag ich mal, beschriebenen Psychologie, dokumentierten, in Büchern formulierten Psychologie und auch mit abseits mancher spirituellen Betrachtung wird dieses Phänomen auch als Soul Ties, als Seelenbande betrieben. Das ist eine tiefe emotionale Verbindung, die oft nicht abreißt, nur weil die Beziehung endet. Betroffene fühlen sich oftmals noch lange nach der Trennung emotional an den anderen gekoppelt. Gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hängt vom Charakter ab. Manche sagen, nee, lässt sich nicht trennen. Andere sagen, ja, musst einen harten Kontaktstopp machen. Vielleicht ist es beides. Du machst einen harten Kontaktstopp und die Gefühle der Betroffenen leben irgendwie emotional im anderen weiter, irgendwie gekoppelt. Dass die Verbindung aber in ihnen weiterlebt, zeigt insbesondere sich an folgenden Punkten, die ich vorhin schon erwähnt habe, die kommen jetzt wieder hervor, nämlich die Bestandteile und Definitionen von einer Seelenverwandtschaft, nämlich dass die veränderte Identität, also das Stück der Seele, das in dieser intensiven Verpflichtung entstanden ist, bleibt und ein fester Bestandteil bleibt von jedem, bei dem einen mehr, vielleicht bei dem anderen weniger und beim Tod eh nur einseitig. Da sich aber das Selbstbild in einer Seelenverwandtschaft maßgeblich mitverändert, tragen sie diesen Teil der Identität weiter in sich. Und eigentlich ist es schön, oder? Also auch wenn man sich trennt, bleibt noch etwas von mir beim anderen und umgekehrt. Eigentlich eine frohe, eine positive Botschaft. Wie ist das bei der weiteren Definition mit den geteilten Werten und geteilten Erfahrungen? Also die Lebenserfahrung, durch die zwei gemeinsam durchlaufen sind und die tieferen Werte, die sich daraus entwickelt, gefunden, ausgetauscht haben, die sie geteilt haben, haben doch jeden nachhaltig geformt, oder? Diese tiefe Prägung nimmt mir dann niemand mehr. Manchmal denke ich, dass denn ein Kontaktabbruch deswegen auch so wichtig, so notwendig ist, so ein harter Bruch, damit mir diese Prägung genommen wird, als Ziel nicht mehr an den anderen Menschen zu denken. Meinen eigenen Seelenfrieden, wie es so schön heißt, wieder zu gewinnen. Das ist der richtige Weg. Für mich ist der richtige Weg immer, meinem Leben immer gewesen, persönlich zu wachsen, durch was auch immer dir im Leben passiert. Das bedeutet auch, Schmerz zu bewältigen, Verlust zu bewältigen, noch einer noch so tiefen Bindung. Denn das Bewältigen dieses Schmerzes führt zu psychologischem Wachstum. Ich sagte eingangs, ich dachte, mit meinem Alter bin ich schon in unserer Generation X schon so psychologisch gewachsen, da kann eigentlich nicht mehr so super viel dazu wachsen. Sozusagen der Baum ist ausgewachsen und er trägt durchaus noch herrlich seine Früchte in jeder Jahreszeit und in jeder Monat und in jeder Woche. Aber offenbar ist dem nicht so, was ich jetzt gerade erst wieder lerne. Da gibt es nämlich Forscher, die heißen Tashiro und Patricia Frazier. Die beiden haben nämlich gezeigt in ihrer Forschung, dass Menschen nach solchen einschneidenden Verlusten oft mit mehr Selbstvertrauen, einer größeren Unabhängigkeit und vor allem mit noch engeren Beziehungen zu den verbliebenen Menschen in ihrem Umfeld umgehen oder hervorgehen. Eigentlich auch. Mega, oder? Also wenn ich denn die Trennung meines verstorbenen Freundes, meines lebenden Freundes, ich nehme jetzt einfach beide Fälle gleichermaßen, betrachte, dann liegt doch in der Bewältigung des Verlustes und des Schmerzes das Potenzial des persönlichen Wachstums. Und das ist doch großartig. Das ist doch ein positives Zeichen. Ich finde das absolut genial. Summa summarum ist da also eine echte Seelenverwandtschaft nach den moderneren Erkenntnissen kein magisches Schicksal, wie man so denkt. Ich dachte auch, dass sich, wenn sich zwei Seelen gefunden haben, die Werte und Erfahrungen und Erlebnisse gemeinsam teilen, dass das irgendwie ein Stück Magie sein soll. Ich habe da mal einen Roman angefangen, wo das mal eine Rolle spielte, wo das Wort Magie prägend für das Zusammenkommen zweier Menschen sei. Aber das findet man nicht bloß und vielleicht ist es auch gar nicht richtig, sondern es ist etwas, das zwei Menschen durch tiefe gemeinsame Erfahrung miteinander gebaut haben. Das passiert nicht, sondern es entsteht durch Aktion beider. Und dann bekommt das auf einmal eine ganz andere Geschichte, nämlich gar keine spirituelle mehr, Magie. Irgendwas muss da gewesen sein. Sondern durch etwas, woran beide gleichermaßen gebaut haben. Einer nicht mehr als der andere. Eine hat den anderen nicht überzeugt, du musst mein Seelenverwandter sein und umgekehrt genauso wenig. Und beide haben da gemeinsam dran gebastelt. Und wahrscheinlich genau deshalb, weil beide gespürt haben, dass diese Verbindung so tief in das eigene Selbst eingewoben wurde. Und was wahrscheinlich genau nur deswegen wegen deine Seelenverwandtschaft eben so eine Trennung überdauern kann. Nur eben in einer veränderten, in einer inneren Form. Man muss also nicht fürchten, dass die Bedeutung selbst in der Wissenschaft, ja, das eine, was die Wissenschaft sagt, die hat ja, Seelenverwandtschaft kann getrennt werden, andere sagt ja nein. Man muss also jetzt nicht befürchten, dass die Bedeutung solcher Begegnungen durch die Trennung ausgelöscht wird, sondern das, was in ihnen geformt wurde, wohl weitergetragen wird. Das ist unglaublich positiv. Jetzt sind wir natürlich auch in einem Land, wo wir häufig Ursache-Wirkung suchen und die Wissenschaft sagt, ja, es kann ja durchaus passieren oder durchaus in die Wege geleitet werden, dass man sich diesem Schmerz entledigen kann durch eine harte Trennung. Und auch da habe ich geschaut, naja, was macht man denn dann nun, wenn man das so will? Wenn man sagt, nee, also ich kann jetzt mit dem Schmerz nicht so umgehen und über die Zeit dann immer den anderen in mir herumtragen. Manchmal ist es ja auch scheiße, ne? Wenn der andere ein Arschloch war, den möchte man dann nicht mehr mit herumtragen, auch wenn man viel gemeinsam erlebt hat, vielleicht sogar gemeinsam Kinder hatte. Vielleicht möchte man das auch gar nicht. Wie geht man denn dann damit um? Deswegen sagt die Wissenschaft, naja, es gibt eine ganze Anzahl von Strategien für eine konsequente Trennung oder und einer emotionalen Abgrenzung. Wer also die Trennung nicht akzeptieren kann und wiederholt den Kontakt sucht, kann dies für einen anderen eine enorme psychische Belastung darstellen. Das erfahre ich. Und die Beziehung zur psychologischen Forschung, insbesondere auch im Bereich toxischer Bindung und Projektion, empfiehlt einem solchen Fall klare und kompromisslose Strategien. Eine toxische Beziehung vorliegt oder nicht, halte ich jetzt hier mal außen vor. Vier Stück habe ich mal herausgegriffen. Damit möchte ich auch enden. Das erste ist halt der absolute Kontaktstopp, der schon gefallen ist. Das heißt also, die wichtigste, heilsamste Lektion ist, strikte Grenzen zu ziehen und die Verbindung endgültig zu kappen. Das bedeutet aber auch, dass jedes Nachgeben oder Antworten, selbst wenn es nur ist, um den anderen abzuweisen, wirkt auf das Gehirn des klammernden Partners wie eine sogenannte intermittierende Verstärkung. Das ist eine Art unvorhergesehene Belohnung, die eine massive Ausschüttung von Dopamin auslöst. Also kann einer oder beide Partner nicht loslassen, passiert genau das und die emotionale Abhängigkeit wird weiter befeuert. Um diese zerstörerische Dynamik zu stoppen, wird von der Wissenschaft vorgeschlagen, dass der einzige funktionelle Weg der vollständige Rückzug und Kontaktabbruch ist. Da eben sie die Situation innerhalb der Beziehung eben nicht mehr positiv verändern kann. Tja. Wie wahr habe ich das erfahren dürfen? Die zweite Strategie ist, die Illusion zu erkennen. Das finde ich auch mega spannend. Und zwar den Hinweis hat mir eine Freundin heute gegeben. C.G. Jung, ein berühmter deutschsprachiger Wissenschaftler in der Psychologie, sagte, es hilft dem leidenden Partner, den leidenden Partnern, also nicht nur Singular, die Situation aus einer tiefen psychologischen Perspektive zu betrachten. Heißt, ein Partner, der nicht loslassen kann, jagt oft gar nicht der realen Person hinterher. Also sie bedauert und beweint gar nicht diese Person, der anderen Person, die physisch nicht mehr da ist, sondern einer unbewussten psychischen Projektion. So sagt Jung das. Der Partner verschmitzt also in seiner Fantasie mit einem inneren Objekt oder Idealbild, das er in seinem eigenen Kopf erschaffen hat. Er sucht in Wahrheit nach einer Bestätigung, vielleicht sogar für sein eigenes Ego. Und versucht eigene Anteile, die nicht erfüllt sind, wie auch immer, durch sie auszufüllen. Das bedeutet, sie werden in diesem Moment gar nicht als der Mensch gesehen, also der Trennende, der man wirklich ist, sondern als ein Idealbild, als ein Objekt fürs eigene Ego. Sich das bewusst zu machen, hilft enorm, Kontakt versuchen, emotional zu begegnen und auf Distanz zu gehen. Ja, vielleicht ist das so. Ich kann das so nicht sagen. Darüber wurde in den Fällen, die mir hier im Kopf herumschwirren, nicht gesprochen. Es gab da keine Gelegenheit mehr dazu. Darum eine dritte Strategie. Man soll auch keine Schuld- oder Verantwortungsgefühle abgeben. Also du bist schuld, dass du dich getrennt hast. Du bist schuld, dass du gestorben bist. Oder ich bin schuld, dass du gestorben bist. Oder ich bin schuld, dass du gegangen bist. Denn wir Menschen neigen dazu, Mitleid zu haben oder sich schuldig zu fühlen, weil der andere so sehr leidet. Die Forschung warnt dramatisch davor, Schuld- und Schamgefühle oft nur als einen unbewussten Versuch zu missbrauchen, Verantwortung und Kontrolle über eine Situation zu übernehmen, die eigentlich völlig außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Wenn also ein verlassener Mensch dann eine E-Mail von einem dem noch lebenden Menschen bekommt, wie geht's dir, wie war deine Woche, ist es genau das. Also sie tendieren häufig dazu, die Aufgaben ihrer eigenen Emotionen zu steuern, an den Partner, Ex-Partner, wie auch immer, auszulagern. Und das ist eigentlich gar nicht ihre Aufgabe und zudem unmöglich, denn die innere Leere oder frühkindlichen Wunden, wie auch immer, sagt Jung jedenfalls, Jung als Psychologe natürlich, über frühkindliche Wunden des anderen, können nicht geheilt werden. Also meine innere Leere kann ein anderer nicht heilen. Egal, was er tut. Also bleibt bei mir das ganze Thema. Dann, und last but not least, die vierte Strategie ist, der ich nachkomme, die Energie eben nicht mehr auf die Bewältigung des all dem, worüber ich jetzt heute hier spreche, versehen Verwandtschaften rein und raus, mir diese Gedanken zu machen, sondern diese Energie auf mich selbst wieder zurückzulenken. Schon, also anstatt jetzt meine rapide psychische Energie weiterhin darauf zu verwenden, den anderen abzuwenden, zu wehren, zu wenden oder über ihn nachzudenken, sollte ich doch diese Energie für meine eigene emotionale Haltung zurückgewinnen. Gewinnen. Aber nicht einfach. Manchmal hat man Phasen in seinem Leben, da ist man emotional total ausgesaugt und ausgelaugt. Jeder kennt das, ne? Wer schon mal eine Trennung begleitet hat von einem Freund, einer Freundin und diese Trennung über Monate, vielleicht sogar ein Jahr ging und sowas, ne? Wie emotional ausgepowert und leer man ist, wenn man so etwas macht. Ich kenne das zu gut. Und oft sage ich, wehre ich es ab, wenn jemand kommt und will sich bei mir ausheulen über seine Partnerschaft. Werde ich oft auch unfair pragmatisch, dass ich sage, dann musste ich halt trennen. Aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Wir reden hier über Emotionen und nicht über juristisches Auseinanderklamüsern eines Vertrages. Wir neigen nämlich oft dazu, durch den Druck des anderen in eine passive, reaktive Rolle zu verfallen. Und was hilft, das habe ich mir jedenfalls angelesen, angehört, sind Techniken, um die eigenen Grenzen wieder zu spüren. Wo sind meine Grenzen? Ich spüre brutal meine emotionalen Grenzen aktuell. Und Qualitäten wie Stärke und Unabhängigkeit wieder in sich zu entwickeln. Und ja, die scheint man dann zu verlieren. Man hat das Gefühl, dass man verloren ist. Dieses verlorene Gefühl raubt Energie ohne Ende. Alles fällt schwerer. Aber genau das tun, wieder Stärke und Unabhängigkeit für sich in deinem tiefsten Inneren weiterzuentwickeln, anstatt sie durch die ständige Auseinandersetzung mit einem Ex, mit einem Verlustpartner, Verlustfreund, wo auch immer, zu binden. Also was kann ich daraus ziehen, wenn mein Freund jetzt im Himmel dort weilt? Weil ich kann diese emotionale Heilung nicht mehr zurückgewinnen. Aber er würde mir sagen, dieser Freund würde mir sagen, Gerald, mach weiter. Du bist stark und du bist unabhängig. Das warst du vorher, das bleibst du, das warst du bei mir. Zieh dich nicht zurück. Nutze es als Chance, dich weiterzuentwickeln. Verballere deine Energie nicht, indem du an mich denkst. Tja. Wenn man das mal zusammenfasst, last but not least, geht es viel um Intensität, Steuerung von Intensität, mit der die andere Seite sie sucht, nicht mit wahrer Liebe oder Schicksal. Haben wir jetzt schon ausgearbeitet, dass es darum jetzt gar nicht mehr geht. Es geht nicht mehr um Liebe, es geht auch nicht um Schicksal. Es geht um intensive, dramatische Gefühle, die aber keinen Beweis für die Realität und dann am Ende auch nicht Beweis für eine geistige Gesundheit sind. Und summa summarum sagt die Forschung, die beste und einzige Handlungsoption ist es, sich durch konsequentes Fernbleiben zu schützen. Das ist krass, oder? Leute, das ist krass. Zu sagen, ein Mensch ist gegangen, den ich geliebt habe. Ich muss ihn jetzt einfach brutalst loslassen, um zu meiner inneren Stärke zurückzugewinnen. Und die einzige und beste Handlungsoption, sagt die gesamte Wissenschaft der letzten hunderte Jahre, heißt sich konsequent abzuwenden, fernzubleiben, sich zu schützen. Und wahrscheinlich ist es das. Und so sagte ein guter Freund zu mir, sagte, okay, Gerald, jetzt hast du mir da ein bisschen was erzählt, was du da am Wochenende vorhast und was du gerade erlebst, emotional. Er fragte mich dann am Ende, nach 2 Stunden Gespräch, fragte mich, und was tust du dir heute Gutes? Und dafür müsste ich ihm jetzt eigentlich so dankbar sein, weil er hat jetzt irgendwie 100 Jahre Forschung einfach in einem Satz gepackt. Was tust du dir heute Gutes? Genau das tue ich jetzt. ich tue mir jetzt was Gutes. Liebe Freunde, bleibt munter. Es geht immer weiter. Das Ende naht noch lange nicht. Jeder, der noch gesund ist, in meinem und unserem Alter und noch Gedanken hat, noch Offenheit hat, der muss genau das ausleben. Seine Stärke, seine innersten Werte nach außen leben. Nicht aus Egoismus, vielleicht eher aus Schutz für eine bestimmte Zeit, aber niemals aufhören, nach vorne zu gehen. Viel Erfolg dabei!